Willkommen zur 87. Folge meines Podcasts. Mein Name ist Engelbert Rechtenwald. Ich möchte heute beginnen mit einem Blick auf das Bekenntnis des heiligen Petrus in Matthäus 16,16. Dort sagte er: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Zitat Ende. Gott ist lebendig. Das bedeutet, Gott ist ein Gott, der handelt. Wir müssen mit seinem Handeln und Wirken rechnen. Er ist nicht ein Bewusstseinsgott, der nur im Reflexionszirkel existiert, wie heutige Theologen meinen, sondern ein lebendiges Gegenüber, das wirken, handeln, eingreifen kann. Er ist unberechenbar im positiven Sinne, das heißt, er ist immer für eine Überraschung gut. Er wirkt und tut, was wir uns im Voraus nicht ausdenken können. Allein schon, dass wir eben dieses glauben können, geht auf ein solches Handeln Gottes zurück. Nicht Fleisch und Blut haben dir das geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel, antwortet Jesus auf das Bekenntnis des heiligen Petrus. Gott erweist sich als der Lebendige dadurch, dass er uns zum Glauben an den lebendigen Gott befähigt und dadurch unseren Glauben selbst lebendig macht. Der Glaube wird zum Anfang eines neuen Lebens. Die Reflexion tötet das Leben. Sie verwandelt alles, was sie denkt, in einen Gedanken, der als solcher tot ist und in unserer Macht liegt. Gott ist derjenige, der mächtig genug ist, uns aus dem Reflexionszirkel herauszureißen und mit sich selbst als einer lebendigen Realität zu konfrontieren. Reflexion geht über in Leben, Zweifel in Licht, Denken in Anbetung. Jesus erweist sich als der Sohn dieses lebendigen Gottes dadurch, dass er sich selbst als souverän Handelnder zeigt und die Werke Gottes vollbringt. Ich werde meine Kirche bauen, sagt er. Er sagt nicht Gottes Kirche oder die Kirche meines Vaters. Als er den Scharen das Reich Gottes verkündete, da konnte man aus der Art seines Redens noch den Eindruck gewinnen, dass er bloß der Herold dieses Reiches sei, nicht sein Herr und Besitzer. Jetzt aber, wo er von Petrus das Bekenntnis des Glaubens an seine Gottessohnschaft empfangen hat, gibt er diese Zurückhaltung auf und lässt im Sprechen seine göttliche Souveränität erkennen. Er ist es, der seine Kirche baut, und er verfügt über die Schlüssel des Himmelreiches. Das zuvor in Gleichnissen verkündete Kommen des Himmelreiches konnte man noch als eine unsichtbare, charismatische Wirklichkeit verstehen. Und das ist es auch. Aber es ist das nicht allein. Das Himmelreich umfasst auch eine sichtbare, institutionelle Wirklichkeit, auf die das Verb bauen passt. Und man tritt auch nicht unsichtbar und anonym dort ein, sondern Kraft einer Schlüsselgewalt, die von einem Menschen ausgeübt wird. Diese Schlüsselgewalt übergibt Jesus dem Petrus. Die Schlüsselgewalt ist eine göttlich bindende. Ihr Gebrauch, obwohl auf Erden vollzogen, gilt sogar im Himmel. Zitat: Was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, wird auch im Himmel gelöst sein. Zitat Ende. Was für eine Vollmacht, was für eine Verantwortung, was für eine wesentliche Aussage über die Kirche. Wo ist die Kirche, in der diese Worte Wirklichkeit geworden sind? In welcher Kirche wird die Schlüsselgewalt tatsächlich durch einen Menschen in der Nachfolge des heiligen Petrus ausgeübt? Man könnte sich wundern, dass dieses petrinische Prinzip sich nicht unter den vier Kennzeichen der Kirche findet, die im niceno-konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnis genannt werden: et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. Ich glaube an die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche. Tatsächlich war es in der Anfangszeit der Kirche noch nicht so nötig wie später. Die Erinnerung und die Verbindung zu den Aposteln war noch lebendig, und damit waren, unabhängig vom petrinischen Prinzip, noch Wege offen zur Vergewisserung der Kriterien der Gottesreichszugehörigkeit, besonders wenn es um Fragen des wahren Glaubens ging. Da wussten Paulus, die anderen Apostel und ihre unmittelbaren Schüler nicht weniger Bescheid als Petrus. Je mehr Zeit aber verging und diese Quellen der Vergewisserung in die zeitliche Ferne rückten, umso dringlicher wurde das stets gegenwärtige Petrusamt, das in Streitfragen als Letztinstanz entscheiden und so die Einheit der Gesamtkirche garantieren konnte. Nichts ist also unplausibler als die Annahme, Jesus habe nur Petrus persönlich die Schlüsselgewalt übertragen, ohne Übergang auf Nachfolger. Das würde bedeuten, dass der Herr seine Kirche mit dem Petrusamt nur für jene kurze Zeitspanne ausgestattet hätte, wo es am entbehrlichsten war. Es ist mit der Weisheit Jesu unvereinbar, dass er einerseits auf feierliche Weise ein Wort über seine Kirche spricht, dieses Wort für seine Kirche aber folgenlos bleibt. Wie soll eine Gemeinschaft, die so konzipiert ist, als ob der Herr dieses Wort nie gesprochen hätte, seine Kirche sein können? Mit anderen Worten, die Gretchenfrage für eine christliche Gemeinschaft lautet, müsste sie sich ändern, wenn diese Worte des Herrn nicht in der Bibel überliefert wären? Nur wer sie bejaht, zeigt damit, dass sie wirksam geworden sind. Doch die Worte Jesu sind nur eine Ankündigung. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben. Ist uns auch überliefert, ob und wann er diese Ankündigung wahrgemacht hat? Ja, Johannes berichtet uns davon. Es ist die Szene am See Tiberias nach der Auferstehung Jesu. Hier spricht der Herr noch feierlicher. Dreimal spricht er den Auftrag aus. Weide meine Lämmer, weide meine Schafe, weide meine Schafe. Johannes 21, 15 bis 17. Mit diesen Worten überträgt er dem Petrus die Hirtengewalt. Hirtengewalt und Schlüsselgewalt sind verschiedene Worte für dieselbe Wirklichkeit. Der Wächter mit seiner Schlüsselgewalt über das Haus ist gleichzeitig auch der Hirte mit seiner Leitungsgewalt über die Herde. Zuvor erwartet er das dreimalige Liebesbekenntnis. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Das ist notwendig, damit Petrus kein Mietling wird. Mietling ist ja gerade jener, dem die Schafe nicht gehören und dem an den Schafen nichts liegt, wie Jesus in Johannes 10,12 sagt. Ersteres trifft auf Petrus zu. Er weidet nicht seine eigenen Schafe, sondern die des Herrn. Damit es nicht zum Zweiten kommt, nämlich dass ihm an den Schafen nichts liegt, muss er den Herrn lieben. Um des Herrn willen liegt ihm etwas an den Schafen. Dass Petrus diese Lektion verstanden hat, zeigt sich in seinem ersten Brief, wo er schreibt, Zitat, »Weidet die euch anvertraute Herde Gottes und sorget für sie, nicht gezwungen, sondern aus freien Stücken, nach Gottes Willen, nicht schmählichen Gewinnes wegen, sondern mit Hingabe.« 1. Petrusbrief 5,2. Diese Hingabe und Bereitwilligkeit ist eine Frucht der Liebe. Diese haben alle nötig, die irgendeinen Dienst im Reiche Gottes verrichten. Aber sie ist umso dringender erforderlich, je größer die Aufgabe und die Verantwortung sind. Kann man sich eine größere Verantwortung denken als jene, die Christus dem Petrus anvertraut hat? Er kann dieser Verantwortung nur gerecht werden durch jene Liebe, deren Bekenntnis der Herr dreimal erfragt hat. Die Liebe stattet uns zur Erfüllung unserer Aufgaben als Christen mit dem aus, was man heute eine intrinsische Motivation nennt. Dann tun wir alles, was wir tun, aus innerem Herzensdrang, weil wir, wie der heilige Paulus sagen können, die Liebe Christi drängt uns. 2. Korintherbrief 5,14. Wenn uns das hin und wieder schwerfällt, dann stellen wir uns vor, dass auch wir vom Herrn mit Namen angeredet und gefragt werden, liebst du mich? Und wenn wir von Fällen hören, in denen kirchliche Verantwortungsträger versagen oder ihren Auftrag verraten, dann soll uns das nicht lähmen, verwirren oder verunsichern, sondern uns anspornen, dem Herrn noch treuer zu dienen. Aus Liebe zu ihm.